willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo.
Hallo.
Wir sind wieder da. Kurzer Krankheitsfall.
Ja.
Aber wir waren vor kurzem auch schon länger krank, ne? Sowas passiert. Wir machen das hier nicht hauptberuflich. Wenn ihr wollt, dass wir das hauptberuflich machen, dann hört uns und teilt uns, damit wir ganz viele neue Zuhörer bekommen und irgendwann Geld verdienen können.
Die Blacks sofort am Anfang der Folge. Wir sind ja heute spontan.
Ja, wir sind immer spontan. Ja, wir sind wieder da. Maike, dir geht's nochmal gut?
Ja, wenn ihr mich zwischendurch schniefen hört, das müsst ihr mir verzeihen. Also ich bin soweit fit, nur meine Nase noch nicht so hundertprozentig. Die kommt aber nach, ist okay.
Wir werden es dir verzeihen.
Danke.
Also da spreche ich jetzt mal für all uns Zuhörer da draußen.
Ich versuche nicht zu sehr ins Mikro zu schniefen, aber
super.
Vielleicht lässt es sich manchmal nicht vermeiden, wer weiß.
Das passiert, aber das ist auch nicht schlimm. Und dann würde ich sagen, dann starten wir doch direkt rein. Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
Oh, etwas ganz, ganz Schlimmes. Kunst und Kultur. Ja, es sind die obligatorischen Kunstfolgen. Ihr könnt nicht entkommen.
Und passend wie zu jeder Kunstfolge haben wir auch dieses Mal wieder die passende PDF dazu.
Ja.
Dafür einfach, schaut einfach in die Videobeschreibung, Audiobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Da haben wir einen Link zu der PDF. Wie schon die letzten Male immer angekündigt, wenn ich die Muße habe, werde ich es auch ins YouTube-Video reinschneiden. Wahrscheinlich aber eher nicht, weil das ist eine Menge Arbeit.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich war dieses Mal ein wenig bonkers. Ich habe irgendwie sehr, sehr viele Bilder auf die PDF draufgetan. Da hättest du vermutlich viel Arbeit zu schneiden. Tut mir aber auch nicht leid. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay, na dann sind wir mal gespannt.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, blättern wir direkt durch die PDF oder genau. Hast du zuerst also, noch ein Vorwort? Wie sieht's da aus?
Ja, ich sollte vielleicht als Vorwort sagen, so ich habe jetzt zwei Kunstfolgen quasi zusammen. Meine Planung war, dass es zwei Kunstfolgen sind. Wir werden vermutlich im Laufe des Aufnehmens sehen, wie viele es wirklich werden.
Acht.
Und Spoiler ist auch, das sind nur die beiden, die ich vorbereitet habe. Also ich habe eigentlich noch für einen dritten Block auch noch Dinge. Also wir werden auch sehen, ob das die einzigen Kunstfolgen bleiben.
Aber ich glaube, die letzten Kunstfolgen sind immer gut angekommen.
Okay.
Deshalb, wir hoffen es auch hier. Und nochmal zur Info, ich meine, es ist ja oft so, dass ich der bin, der jetzt nicht unbedingt das meiste an der Recherche gemacht hat. Aber gerade für diese Folge, Maike hat es mir verboten.
Ja.
Ich sollte extra nicht in die PDF vorblättern und mir Sachen angucken.
Das ist normalerweise, schicke ich ihm die PDF und sage, ach, guck ruhig ein bisschen, wenn dich was interessiert, ne, damit ich weiß, was zu tun ist. Diesmal habe ich gesagt, so nein, guck nicht rein.
Ja, genau.
Alles Überraschung.
Also, dass ich hier nicht vorbereitet bin, ist diesmal wirklich 100% nicht meiner Faulheit geschuldet, sondern einfach nur geplant.
Das habe ich zu verantworten. Das habe ich voll zum Bewusstsein so entschieden.
Genau, man muss sich ja auch mal selbst ein bisschen in Schutz nehmen, bevor nochmal das Feedback der Zuhörer kommt. Genau, du sagst mir, wann ich weiterblättern soll.
So,
wir haben jetzt gerade das Startbild offen
genau.
Für alle, die PDF mitlesen wollen.
Genau.
Beim Autofahren würde ich das nicht empfehlen, aber wenn ihr sowieso zu Hause chillt oder so,
ja.
Guckt dann mal rein.
Also wir werden vermutlich auch, ich weiß nicht, ob wir immer alle Bilder beschreiben, aber wir werden immer so ein bisschen auch Rückmeldung geben zu dem, was wir sehen. Das heißt, so
genau.
Wer es jetzt vielleicht nur hört und denkt, ach, ich gucke die Bilder später irgendwann, der kann durchaus auch was daraus ziehen.
Das genau. Ich meine, selbst wenn ihr die Bilder gar nicht guckt, wir versuchen es so zu erklären, dass es Sinn macht.
Ja.
Und natürlich empfehlen wir aber immer, die Bilder nachzugucken. Weil
ja, definitiv.
Macht schon Freude. Schon allein die Titelbilder machen Spaß, deshalb sehe Gutes auf uns zukommen.
Ja, na dann blätter mal Seite 1.
Dann gehen wir mal zur Seite 1.
Genau.
Und da haben wir schon einen zu realistischen Kopf, finde ich. Und auch Körper, jetzt, wo ich genauer hingucke.
Also, ich habe gedacht, wir fangen so ganz sporadisch an mit, wo treffen sich denn Puppen und Kunst überhaupt? Und das ist was, das hatte ich in der Puppenfolge, wir hatten ja so eine allgemeine Einleitung, da habe ich es extra schon weggelassen, weil ich wusste, dass ich eine Folge über Kunst und Puppen machen will. Künstler haben auch Puppen, die sie als Werkzeuge benutzen. Also wenn du ganz links schaust, diese Gliederpuppen, die kennt man im Normalfall auch.
Über die haben wir, glaube ich, sogar schon kurz gesprochen.
Genau, es gibt allgemein Gliederpuppen, die ja so funktionieren. Und diese hier sind nochmal das typische Kunstmaterial quasi. Überall, wo du heute Farben kaufen kannst, kriegst du meistens auch so einen kleinen Dummy, den du in eine Position schieben kannst, damit, ja, für die Leute, die sich halt kein Aktmodell leisten können, die können dann die Puppe so ein bisschen zurechtschieben und dann funktioniert das.
Und das nutzt man dann quasi als Künstler, weil man ja immer von irgendwas abmalt, damit man die Proportionen
genau.
genauer halten kann.
Richtig.
Sehe ich das? Okay.
Gerade auch, das ist sehr dankbar, wenn du vielleicht nicht nur eine Pose machen willst, sondern du möchtest auch noch eine Perspektive haben. Also ja. Du kannst die einfach zum Beispiel auf den Boden stellen und von oben drauf schauen und dann siehst du ja, wie sich die Beine verkürzen und dann kannst du versuchen, das eben perspektivisch so nachzumachen. Mhm. Das ist sehr viel einfacher, wenn man es sieht, als wenn man wirklich nur im Kopf ja. irgendwie versuchen muss, die Pose hinzukriegen.
Kann ich mir vorstellen.
Und das Interessante ist, ich finde immer, diese Dinger sehen relativ modern aus im Schnitt. Und die sind aber gar nicht mal so modern, wie es den Anschein haben könnte. Deshalb habe ich das Ding da rechts auch noch hingepackt. Mhm.
Ja, weil der, also ich werfe mal kurz ein, der sieht halt wirklich schon unheimlich aus.
Ja.
Weil es ist halt so, man sieht halt immer noch, ist es eine Puppe, ist es Holz, gerade weil man halt auch diese Gliedereinteilung hat. Ne? Man ja. sieht halt ganz klar, okay, hier kann man den Arm bewegen, da ist am Bauch kann man was bewegen. Aber dann hat er so ein sehr realistisches Gesicht
ja.
und auch gerade aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich finde es besonders krass, die Ohren, also wo man es auch von der Seite sieht, irgendwie die Ohren machen es irgendwie noch realistischer, weil die auch sehr fein gearbeitet sind. Ja,
auch die Füße sind irgendwie, ich fand das auch
da habe ich noch gar nicht hingeschaut, ja.
Also es ist wirklich mit erstaunlich viel Liebe zum Detail, auch dass du die Rippenbögen so ein bisschen im Oberkörper ja. siehst, was ulkig ist insofern, als dass du das eigentlich nicht brauchst. Also man sieht es ja auch an den Gliederpuppen so nebendran, die haben zwar so eine Abstufung, dass du weißt, hier ist die Brust und da geht es dann weiter runter in den, wie soll ich das sagen?
Die Taille?
In die Taille rein so quasi. Du hast schon diese kleine Form drin, aber du hast nicht nochmal extra gekennzeichnet, wo jetzt die Rippenbögen verlaufen würden.
Ja, oder dann noch einen Schritt weiter, dass der auch ganz genaue Finger hat ja. mit Bewegungen, während die neuen Gliederpuppen halt einfach nur so ein spitzförmiges Ding haben. Wobei da nehme ich fast wieder an, also man sieht sogar auf dem einen Bild, wo der eine Finger dann so ein bisschen absteht, das macht es schon nochmal realistischer auch irgendwie, dass ja. die so richtige Hände haben. Wie groß kann ich mir diese Puppe vorstellen?
Lebensgroß.
Das macht es nicht besser.
Also es ist so, dass Gliederpuppen allgemein schon wirklich seit sehr, sehr früher Zeit benutzt wurden. Also die frühesten festgelegten Berichte, wo wirklich jemand in ein Tagebuch reingeschrieben hat, wir haben heute eine Gliederpuppe im Atelier benutzt, sind von 1460, beziehungsweise 61 bis 64 so rum. Man kann es nicht hundertprozentig genau datieren. Für Leute, die das jetzt natürlich nicht unbedingt historisch einordnen können, ich muss da auch nachschauen nochmal, aber das bedeutet, dass in Da Vincis Werkstatt beispielsweise so ein Ding auch rumsaß, wenn man jetzt eine Puppe in Pose bringen wollte oder wenn man gesagt hat, ach, das wird eine größere Geschichte hier, ich brauche jemanden, der sitzt und ich brauche jemanden, der sich vorlehnt, dann hatte man Puppen und man konnte die entsprechend in die Pose stellen. Und diese Puppen, heute sind die meisten Gliederpuppen wirklich kleine Dinger. Mhm. Und wie gesagt, die hier ist lebensgroß und man hat die tatsächlich auch mit Betonung auf dieses sehr lebensnahe Design. Also du siehst ja auch, dass die Glieder eine hellere Farbe haben als die Gelenke. Die Gelenke sehen ja wirklich hölzern aus und die Glieder sind irgendwie wie so Wächsern oder sowas.
Ja.
Die war auch früher wirklich hautfarben angemalt.
Okay, also hier ist es dann nur so ein bisschen verblasst
genau.
über die Zeit hinweg.
Ja,
okay.
Ich meine, die hier ist jetzt auch schon ein bisschen über 100 Jahre alt. Dann darf die Farbe ruhig mal ein bisschen abgehen. Aber das Spannende ist so, diese Puppen waren wirklich teuer zu machen, weil man musste sie speziell in Auftrag geben und es dauerte auch gut ein Jahr, bis sie fertig waren.
Genau, also ich hätte jetzt auch die Frage, warum macht man eine Gliederpuppe? Du hast jetzt eben so im Scherz gesagt, damit man, wenn man mal keinen Mensch, kein Aktmodell hat, aber ich nehme an, ein menschliches Modell findet man schneller, einfacher und günstiger. Als so eine Puppe.
Das sollte man meinen. Jetzt muss man überlegen, die gibt es ja schon seit wirklich 15. Jahrhundert.
Stimmt, da gab es noch keine Menschen, das ist dann was anderes.
Ja, die große Puppenrevolution hat ja dann dafür gesorgt, dass die Menschen übernehmen. Nein, vielmehr, nicht jeder hatte immer Zugriff auf Modelle, also Aktmodelle im Besonderen nicht, gerade früher nicht. Und man muss sich auch überlegen, wir hatten ja diese Anatomiefolge zu Da Vincis Malerei schon. Wo auch gesagt wurde, ja, das ist eigentlich, dass ein Künstler auch zeitgleich ein Anatom ist und da überhaupt rankommt, war nicht selbstverständlich. Das bedeutet, oftmals war man als Künstler echt aufgeschmissen. Man konnte nicht einfach jemanden von der Straße anquatschen und sagen, stell dich mal einen ganzen Tag bitte in mein Atelier und halte eine Pose.
Also, ja, okay. Also, ja gut, okay, die müssen ja auch mal Pause machen und so. Und wenn es dann drum, ja, okay, das macht Sinn. Und weil ich denke halt theoretisch, ich weiß nicht, wie es damals war, aber Theoretisch, also wenn du lang genug Leute auf der Straße anquatscht, irgendjemand wird sagen, ja, ich stelle mich ein bisschen hin, gibst mir einen Fünfer oder so und, noch nicht mal, ich meine, die Puppen helfen ja auch nicht viel mehr als ein Aktmodell, würde ich jetzt mal sagen. Weil also, ich meine, wenn da jemand Angezogenes stehen würde, wäre das doch genauso sinnvoll wie eine Puppe.
Also das ist das Unterhaltsame. Zum einen, die Puppe hat einen großartigen Vorteil, auf den man nicht unbedingt sofort kommt, obwohl der offensichtlich ist. Die Puppe bewegt sich nicht und sie atmet nicht. Und also da denkt man nicht unbedingt dran, wenn man nicht selber mal irgendwie jetzt ein Aktzeichen oder sowas gemacht hat. Menschen bewegen sich so verdammt viel beim Atmen. Das ist der Wahnsinn. Man sieht das nicht unbedingt, aber jemand, der sich wirklich aufs Abzeichnen konzentriert und der sieht, dass die Person andauernd so ein bisschen den Oberkörper dreht oder dann juckt es mal, dann hat sie sich mal kurz gekratzt, dann ist der Arm aber nicht mehr an der Stelle, an der er vorher war. Es ist ein unglaubliches Mini-Managing, dass wirklich nochmal dieselbe Pose eingenommen wird. Und gerade, je nachdem, was du malst ja manchmal wirklich stundenlang, wenn das dann eine unangenehme Pose ist. Da kann die Puppe ja ewig drin stehen, aber als Person ist das schon eine undankbare Nummer. Und, das ist so ein kleines Paradoxon, diese Puppen waren einerseits wirklich teuer herzustellen, andererseits waren sie günstiger als Aktmodelle.
Okay.
Und die Frage ist jetzt, wie kommt das? Weil ich meine, es gibt sie ja wirklich seit 15. Jahrhundert. Die Aktmodelle waren ja nicht immer so teuer. Der Clou ist, diese Dinger als künstlerisches Werkzeug und als Teil des Interieurs eines Ateliers wurden die manchmal einfach weitervererbt. Deshalb haben wir auch die Puppe hier noch von 1900. Der Meister gibt die einfach an den Schüler weiter, wo er sagt, ja, der kann die weiterhin gebrauchen.
Mhm.
Und das heißt, diese Puppe wurde einmal angeschafft, aber dann über Generationen hinweg benutzt. Und ja klar, wenn ich umsonst eine Puppe im Atelier stehen habe, die mir mein Meister irgendwann mal geschenkt hat, sehr viel günstiger, als jedes Mal ein Aktmodell zu besorgen.
Okay, das ist ein Punkt, den ich jetzt auch gar nicht bedacht habe. Das macht Sinn, okay.
Und zum Zweiten, jetzt kannst du auch weiterblättern.
Ja.
Das ist eine Folie, da halten wir uns nur kurz dran auf, weil ja, man könnte meinen, dass die Puppe einfach nackt da rumsteht, ist aber nicht der Fall. Also die Puppen wurden in Pose gebracht und dann wurden die angezogen und dann wurde das abgemalt.
Okay, also im Endeffekt waren es schon damals Schaufensterpuppen.
Prinzipiell ja. Also du siehst irgendwie so das rechte Bild, wo wirklich jemand einfach so einen Puppenarm angewinkelt hat, dann hat man da Stoff drüber drapiert und dann hat man sich echt hingesetzt und hat nur abgemalt, wo sind die Falten. Mhm. Und im Falle von diesem Bild der Queen Victoria, der Künstler hat das Mannequin da aufgestellt, hat auch so einen Mantel alles dran gehängt, hat da ein Kleidchen dran drapiert, hat das alles nachgemalt und hat danach einfach quasi ein menschliches Gesicht drüber gelegt.
Okay.
Und dann war es die Queen Victoria. Und da habe ich zuerst gedacht, so okay, das ist eigentlich alles ziemlich cool und es ist auch ein bisschen weird zu wissen, also bei diesen Sully-Gemälde weiß man definitiv, dass eine Puppe Vorbild war, weil er hat im Tagebuch geschrieben, dass er diese Puppe entsprechend angezogen hat und gestaltet hat. Und ich so, es ist ein bisschen merkwürdig zu denken, dass auf dem fertigen Gemälde kein Unterschied mehr zu sehen ist, dass das früher, also dass da kein wirklicher Mensch-Modell stand, sondern dass es eine Puppe war. Aber irgendwo auch verständlich, weil es ist halt Kunst. Du kannst ja einfach über alles drüber malen.
War das nicht sogar eine Zeit lang? Ich habe irgendwas im Kopf, dass teilweise auch Künstler einfach Gesichter übermalt haben, für neue, wenn jemand neues König wurde oder so. Einfach.
Ja, das gar, also
von daher.
Du konntest wirklich sehr viel und sehr dankbar tricksen und dadurch, dass sich auf Gemälden die Leute nicht bewegen müssen und das ist ja normalerweise, wo am ehesten auffällt, dass jemand eine Puppe ist, ne? So, dass die Bewegungen nicht ganz stimmig sind. Auf Gemälden hast du immer einen gewissen Abstraktionsgrad. Mhm. Ich meine, die sieht realistisch genug aus, aber jetzt, wenn du die genauso in der Realität sehen würdest, würdest du denken,
Das stimmt, ja.
Also, Da dachte ich auch so, okay, das ist zwar irgendwie nett und das kratzt ein wenig am Unheimlichen, aber das ist noch nicht so ganz, was ich will. Und ich bin enttäuscht, dass das keine Puppe auf dem fertigen Bild drauf ist. Das ärgert mich. So, also habe ich weitergesucht. Nächste Folie, bitte.
So. Oh ja, okay, jetzt wird's sexy. Oder das Beatles-Cover kenne ich sogar, das wurde verboten.
Ach, guck, ja, siehst du, da bist du schon besser informiert als ich, weil ich habe nicht schlecht gestaunt. Ja.
Okay, Xin ist wahrscheinlich die Band, von der wir eben ein Musikvideo gesehen haben.
Richtig. Das
okay,
Musikvideo
also
hab
wir beide im Voraus, nicht ihr Zuhörer. Könnt ihr aber gerne googeln oder wir haben es auch in der Beschreibung.
Genau,
der Beschreibung.
Ich habe es, glaube ich, verlinkt auch unten in den Quellen.
Ja.
Müsst ihr mal schauen. Also es ist auf jeden Fall mit dabei.
Also auf jeden Fall wird es in den Quellen verlinkt sein, wenn es auch jetzt noch nicht ist.
Ja.
Erzähl mal was.
Also das links ist der Künstler Xin Ich habe seinen bürgerlichen Namen vergessen, aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht allzu wichtig. Und den habe ich dazu getan, weil wir erinnern uns noch an dieses Maniac, was war es, im Remake, glaube ich, ne, wo sie diese Ausstellung macht und die Schaufensterpuppen anstrahlen lässt als große Installation am Anfang.
Ja.
Und Xin hat sowas Ähnliches gemacht. Also er hat wohl Schaufensterpuppen genommen und hat die in seine Bühnenshows eingebunden und hat dann so eine Multimedia-Bühnenshow gemacht, wo diese Puppen dann auch mit angestrahlt werden und alles.
Okay.
Und dann habe ich ihn halt gegoogelt, weil mir hat der gar nichts gesagt, der gute Mann.
Der sagt mir auch nichts.
Das ist irgendwie ein, ja, er wird immer als deutscher Multimedia-Künstler
Ach, der ist sogar Deutscher?
Ja, der ist sogar Deutscher.
Ach, krass,
und,
okay.
Dann habe ich eben unter anderem sein Musikvideo zu School Days gefunden, wo Puppen auch eine sehr große Rolle drin spielen. Und also ich sollte dazu sagen, als ich ihn recherchiert habe, war es sehr spät abends und dann machte ich dieses Musikvideo an und habe gedacht, ach du meine Güte, was für ein Albtraummaterial.
Vor allem, weil es halt auch so eins dieser Videos ist, die schon sowieso komisch sind,
ja,
aber dann auch immer weirder wird und zum Schluss läuft einfach nur noch Blut an Puppenkörpern runter und es sieht einfach nur noch abstrus aus.
Genau, also es ist auch, da kommen Marionetten drin vor, da wird ein Mensch zu einer Puppe gemacht, da werden Mannequins zersägt, also es ist ein ziemlicher Trip.
Ja.
Und dazu aber die gute 80er Jahre Synthie-Pop-Musik, die,
wobei die auch so,
macht.
So ein bisschen unheimlich auch auf eine Art war, ne?
Ja.
Diese Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, weil man hört es vor allem mit den Stereo-Headphones, also mit den Kopfhörern, die halt auch noch links und rechts unterscheiden, dass da so, wenn der Text kam, hat immer eine Stimme ganz rechts außen irgendwie den Text schon kurz vorher gesagt. Das sind dann auch so Sachen, die irgendwie so das einfach ein bisschen unheimlicher machen.
Ja, also super unangenehm, aber sehr sehenswert, also sehr unterhaltsam. Und zum anderen, du hast es schon angesprochen, ne, das Beatles-Cover. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich es gesehen habe. Ich habe gedacht, was ist das denn?
Ja, ich weiß nur, die Beatles, die sind ja, also was auch ihre Cover, also die Beatles, ne? Ich bin großer Beatles-Fan. Und man muss halt auch einfach mal sagen, die haben mit ihren Covern, also gerade auch die Kunstwelt schon irgendwie bewegt auf eine Art. Halt mit, also die haben ja auch zum Beispiel, die waren die erste Band, die zum Beispiel dann das White Album, wo die einfach ein komplettes Album, das komplett weiß ist, wo dann nur The Beatles in weißer Schrift draufsteht.
Ah, stimmt.
Das ist das White Cover. Und, also die haben schon sehr früh angefangen. Also hier, ich glaube, Yesterday and Today ist jetzt kein ganzes, doch, müsste ein
doch,
ganzes
war ein Album, glaube ich.
War ein ganzes Album, keine Single, ja. Ich erinnere mich noch, ich glaube, ist es dann in England, wo das Album verboten wurde oder in Amerika. Irgendwo wurde es auf jeden Fall verboten,
ja,
weil es diese Puppen
nicht,
mit Fleisch sind und also mit so rohem Fleisch. Ich weiß aber nicht mehr, was die Geschichte dahinter ist.
Also die kann ich erzählen, weil die habe ich nachgeschlagen, weil das Cover schon echt abstrus aussieht und sie lachen da alle so fröhlich drauf.
Ja,
also,
ich meine,
was ist das denn?
Sieht auch nach Spaß aus.
Den hatten sie wohl auch. Also das Cover wurde aufgenommen von Robert Whittaker, der tatsächlich auch in erster Linie bekannt dafür ist, dass er mit den Beatles herumgereist ist und sie fotografiert hat.
Das hier war einfach so ein normaler Freitagabend. Ne?
Ja, prinzipiell. Also 66 war er schon so ein bisschen genervt von dieser ganzen Beatles-Mania, die er hautnah mitbekommen hat, weil er wirklich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon 3 oder 4 Jahre mit ihnen unterwegs war. Und er wollte, also er hat ja vorher schon Fotos von ihnen gemacht gehabt und er hat gesagt, er will jetzt eigentlich mal was fotografieren, was sich von diesem sehr stereotypen und irgendwie konservativen Popstar-Image so mal ein bisschen unterscheidet. Er hat Bock auf was Surreales, so richtig reinwemsen. Und dann hat er mit den Beatles geredet und die Beatles, oh du, ganz ehrlich, wir sind selber auch genervt von dem ewig gleichen Brei. Ja, lass uns was anderes machen. Habe ich echt Lust drauf. Und dieses Cover wird auch als Butcher-Cover bezeichnet. Weil als er ihnen erklärt hat, was er vorhat, haben sie gedacht, so okay, nee, das finden sie witzig. Da sind sie mit dabei. Also er musste sie jetzt auch nicht nötigen oder so. Und dann ist der Whittaker losgegangen und hat erstmal Schweinefleisch beim Fleischer besorgt und in einer sehr nahen Puppenfabrik hat er dann die einzelnen Teile der Puppen geholt und auch falsche Augen und falsche Zähne, die man dann noch verteilen konnte. Und dann haben sie diese Fotos geschossen. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind. Der Whittaker hatte damals angedacht, dass es eine Dreierreihe werden soll. Und dieses Bild war quasi in der Mitte der Dreierreihe. Das war so der Hauptfokus. Und was weder er noch die Band wussten, war, dass das, wie heißen die guten? Die Capitol Records.
Mhm.
Die haben damals die Fotos auch gesehen, haben beschlossen, lass uns das aufs Cover tun. Das ist eine gute Idee. Und das heißt, der Whittaker und die Beatles haben nicht schlecht gestaunt, als es dann auf dem Cover drauf war und haben gedacht, Dazu war es eigentlich nie gedacht, aber okay.
Gut. Ah, ich finde es eine gute Idee.
Ja, also es gibt auch zu dem Cover eine sehr ausufernde und sehr detaillierte Wikipedia-Seite, die ich nicht in ihrer Gänze gelesen habe, weil ich noch andere Sachen vorbereiten wollte. Aber für jeden, den das weiter interessiert, auch wie das dann verboten wurde und dann hat Capitol Records danach gesagt, ah ja, wenn das Cover jetzt eh verboten ist, dann tun wir da was anderes drauf. Dann haben sie wieder ein Foto vom Whittaker genommen und der Whittaker hat da gesessen und gedacht, was soll denn die ganze Aufregung? Also das ist schon sehr herrlich.
Man muss ja auch einfach dazu sagen, dass also die Beatles waren hier auf der Höhe ihres Erfolgs quasi, also wirklich, wo sie schon auch keine Konzerte mehr spielen konnten fast, weil die Leute so laut geschrien hatten, dass man nichts gehört hat.
Oh Gott.
Und auch das Lied jetzt oder das ganze Album hat nichts mit Puppen oder Metzgerfleisch zu tun. Es ist einfach nur lustig und aber auch natürlich so, es erregt Aufmerksamkeit.
Oh ja.
Wenn du das Cover im Laden siehst, dann guckst du dir das genauer an.
Oh ja.
Und wenn das dann auch noch die Beatles sind, so die Boygroup, die Ikonen der Zeit. Ja, nee, kann ich verstehen.
Ja, also jedenfalls, das ist wirklich so die Schritte, die meine Recherche so angenommen hatte. Ne? Also ich hatte am Anfang diese Gliederpuppen und dann habe ich gesehen, dass die Mannequins und die Puppenteile auf Albumcovern und in Musikszene und so voll dabei sind. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Warum sind die denn in der Kunst? Irgendwo muss die doch geben. Und ja, also ich habe allgemein gefunden, dass vielleicht ist es auch so ein bisschen dadurch betont, dass die Puppe am Anfang ein Werkzeug war für viele Künstler. Wie gesagt, seit 1460er Jahre stehen die eigentlich in jedem Atelier rum. Das heißt, ein Künstler hat vermutlich eh schon einen anderen Bezug zu der ganzen Nummer.
Ja.
Und auch so das Selbstverständnis, dass auf dem fertigen Bild sieht man die Puppe im Normalfall nicht mehr. Dazu ist ja auch gar nicht gedacht. Vielleicht kommt es daher, dass es so ein bisschen schleppend voranging am Anfang.
Aber müssten Künstler nicht schon damals quasi sich mindestens einmal im Monat erschreckt haben, weil sie nachts im Atelier sind und da irgendwas stehen sehen und dann denken, oh mein Gott, wer ist das? Und dann machen sie Licht an, das ist eine Puppe.
Wer weiß.
Das müsste doch sowas sein, was immer passiert.
Vielleicht haben sie auch ein Tuch drüber geschmissen. So
dann
sieht es
auch nicht besser aus.
Ja, guck uns nicht an. Und dann stand einfach nur so ein Gespenst mit einem Laken in der Ecke.
Ja, super.
Man weiß es nicht. Also es hat wohl eine Weile gedauert, bis sich wirklich die Puppe in ihrer Bedeutung verwandelt hat, bis sie nicht mehr einfach nur ein Werkzeug war, was du halt nimmst, um Proportionen und Anatomie und sowas zu studieren, sondern dass es wirklich eine eigene Sache wird. Und irgendwann war man dann tatsächlich auch so weit, dass man gesagt hat, Puppen sind wie so eine Muse für einen Künstler. Eine gute Puppe, die kann der Künstler zu viel mehr benutzen als nur zu einem Werkzeug. Insbesondere die männlichen Künstler waren plötzlich den weiblichen Puppen sehr, sehr zugetan. Und dann
da habe ich übrigens auch noch für irgendwann in der Zukunft mal eine ganze Folge oder zumindest einen Teil einer Folge vorbereitet.
Oh ja, da aber kommen wir auch noch dazu. Aber es gab auch, es gab in der Antike diesen Pygmalion-Mythos, der dann auch bei den Bildhauern sehr beliebt war. Mit der antike Bildhauer Pygmalion hat sich die ideale Frau aus, ich weiß nicht mehr, Stein, Marmor, auf jeden Fall aus irgendwo sowas rausgeschlagen. Und dann hat er sich in seine eigene Statue verliebt.
Oh.
Und dann, ach, aber die liebt ihn nicht zurück. Und dann hat er zur Aphrodite gebetet und dann hat die Aphrodite gesagt, ah, weißt du, das ist sowas von süß. Und dann hat sie die Statue zum Leben erweckt und dann war die Geschichte vorbei und alle fanden das total super und niedlich.
Und so romantisch.
Ja, also
man sollte sowieso Frauen immer nur auf ihr Äußeres und wenn die von innen wie ein Stein sind, dann sind die am besten.
Dann sind die optimal, ne?
Genau.
Also das war das Erste, was ich gefunden habe und dann habe ich die ultimative Idee gehabt. Bitte eine Folie weiter.
Haha, der Surrealismus.
Ja. Ich werde einfach mal so herausplatzen mit dem, was die eigentliche Überraschung ist. Josh hat mich schon seit längerer Zeit immer mal wieder belämmert. Du bist doch Kunsthistorikerin. Möchtest du nicht mal mit mir durch eine Ausstellung gehen? Und ich habe immer gesagt so, du ganz ehrlich, ich bin auch nur ein Mensch, wenn ich eine Ausstellung nicht vorbereite, kann ich nichts Interessantes zu Ausstellungen sagen. Da gehe ich einfach da durch und gucke und habe einfach nur eine Privatmeinung, ob ich was schön oder hässlich finde. Aber hier, ich gedacht so, oh mein Gott, wir könnten heute durch eine Ausstellung gehen. Wir gucken uns heute eine Ausstellung an. Und ihr müsst alle mit. Es sei denn, ihr schaltet ab, aber bitte nicht.
Ihr dürft mit. Das ist was Besonderes.
Ja, und das hier, ich habe gedacht, ich bereite das auch genauso vor, wie das damals wohl abgelaufen ist, weil man bekommt erstmal eine Einladung zur Ausstellung. Und das sehen wir gerade hier auf diesem Bildschirm.
Wir bekommen sogar eine Einladung. Oh,
ja.
Das ist ja richtig schön.
Sagte ich, wir gehen in eine Ausstellung? Ich meinte natürlich, wir gehen in die Ausstellung. Es ist hier der Fall, dass das wie du richtig erkannt hast, ne, eine surrealistische Ausstellung ist. Es ist aber auch die, für die sie bis heute immer noch bekannt und berühmt sind. Die große Ausstellung in Paris 1938. Und
okay.
Paris, ne, alles auf Französisch. Ich persönlich bin nicht so gut im Französisch, deshalb habe ich uns die Einladungskarte ein bisschen übersetzt. Und ich finde aber, selbst wenn man es übersetzt ins Deutsche, hat man nicht so ganz eine Ahnung, was einen erwartet. Also.
Okay, ja, also Erscheinung von Objektwesen.
Ja.
Gut, das klingt nach Horror, also klingt zumindest unheimlich.
Hysterie, immer gut.
Hysterie
kann man immer
ist
haben.
Super. Purpurroter Klee.
Ja, ich meine, bestimmt auch nett.
Und ach so, die gescheiterte Tat, gehört das jetzt zusammen? Also ist das die gescheiterte Tat von Helene Vanel?
Ja, also ich nehme an, es ist ja von der Setzung nicht so ganz klar, aber ich nehme an, dass sowohl Hysterie als auch Purpurroter Klee und die gescheiterte Tat alle zu Helene Vanel gehören. Bei dem ersten, also die Erscheinung von Objektwesen, soll, glaube ich, was Eigenes sein. Weil Hysterie ist definitiv etwas, für das Helene Vanel später verantwortlich sein wird. Das hat nämlich alles darunter hat mit ihr zu tun.
Okay, dann müsste ich mal fragen, was ist das für eine Übersetzung von Schwänze? Also, weil bei französischer Surrealismus, da gehe ich von allem aus.
Genital.
Okay. Ein Traum. Gefesselte Schwänze,
fluoreszierende Clips.
Genau.
Da muss ich auch gleich sagen, da lügt die Einladungskarte ein wenig, aber dazu später mehr.
Okay, ich bin gespannt.
Aber wir brauchen fluoreszierende Clips, weil das habe ich jetzt nicht übersetzt, aber oben rechts in der Ecke steht auch die Einlasszeit und die ist um 10 Uhr abends.
Ah, okay. Ich habe gerade noch gedacht, da fehlt doch eine Übersetzung. Okay. Wir befinden uns übrigens am 17. Januar 1938. So viel Französisch kann ich noch.
Yeah.
Dann haben wir auch noch einen Bettabstieg in hydrophilen Seiten.
Ja, da möchte ich zu gerne wissen, was du denkst, was es ist. Weil ich weiß ja, was es ist.
ich hab irgendwie das Gefühl, es geht ja wie heißt das schon auf Englisch? Watersports.
Okay, das ist eine schöne Idee, ja.
ich weiß, also wie gesagt, ich traue den Franzosen grundsätzlich alles zu dieser Zeit im Surrealismus.
Ja.
Weil, ich meine, hier haben wir halt auch die großen, Chien Andalou, der andalusische Hund, ist genau aus dieser Zeit. Ich glaube, ein paar Jahre vorher, wenn nicht sogar in dem Jahr.
Ja, das kann
ich. Oder war der 26?
Ich glaube, der ist aus den 20er noch, aber der Chien Andalou ist, ja, gehört auch mit zum Surrealismus. Also die Surrealisten waren schon.
Genau.
Man sollte auch sagen, die waren freudige Anhänger von Freud und all seinen Traum- und Sexualtheorien.
Das passt
also
ja ganz
von
gut
daher.
Zu uns. Dann haben wir außerdem, ich finde es auf Französisch klingt es aber schöner, ne? Les plus belles rues de Paris.
Oh, das hat er aber schön gesagt.
Das, genau.
Die schönsten Straßen von Paris.
Wir haben ein Taxi Bleuvieux. Französisch ist schon eine schöne Sprache.
Ja, wenn man sie schön spricht. Das ist aber wie dieses, wenn man Schmetterling sagt, klingt Deutsch auch schöner als Schmetterling.
Das stimmt.
Und das ist im Französisch so ein bisschen ähnlich.
Und der ist, also das ist ein verregnetes Taxi.
Mhm.
Und da haben wir noch Ciel de Rosette.
Ein Himmel aus Büscheln.
Büschel, da bin ich auch mal gespannt.
Ja, es ist alles ein bisschen mysteriös, was da angekündigt wird.
Ja, und du hast da aber auch noch irgendwie, also ich sehe da nur irgendwas mit Frankenstein.
Ja, genau, da kommen wir jetzt drauf, weil ich meine, mit dem Text, da können wir uns alle nicht so wirklich was vorstellen, aber wir imaginieren uns jetzt in die Rolle eines Parisers 38, der diese Einladungskarte bekommt. Der kann vielleicht mit dem, was angekündigt wird, nicht so viel anfangen, aber definitiv mit dem Bild in der Mitte. Und zwar handelt es sich bei dem Foto um eines von Enique Marel. Die habe ich auch nochmal rechts dazu geblendet, damit wir alle sehen, wie diese Person aussieht, weil auf dem Foto erkennt man sie ja nicht so ganz.
Ja.
Und Enique Marel war wirklich sehr, sehr bekannt. Schon zur Jahrtausendwende so ein bisschen, aber 38 eigentlich in jeder Zeitung war die irgendwann mal drinne gewesen. Und hauptsächlich als Kuriosität der Wissenschaft und von Auftritten in Vaudeville-Theatern und in Zirkussen. Sowohl in Europa als auch in Amerika, also quasi ein Weltstar zur damaligen Zeit. Und das Interessante war, man hat gesagt, Enique Marel ist ein Automat.
Ah ja, hier steht es ja sogar, L'Automat Enique Marel.
Mhm. Man hat ihr unterstellt, dass sie aber ein sehr weit entwickelter Automat ist. Sie kann ihren eigenen Namen schreiben, sie kann frei gehen, das macht sie auf dem Foto, ne? Da geht ja keiner nebendran, wie wir das bei den Bauchrednerpuppen hatten, die man zum Gehen quasi auch bringen kann, sondern nee, die hier läuft eigenständig. Sie kann Fahrrad fahren und interessanterweise ist das alles verdammt gut dokumentiert. Also wenn man auf den Wikipedia-Artikel von Enigmarell geht, gibt es von all diesen Tätigkeiten Fotos, die sie dabei zeigen.
Gibt es auch Videos, also gerade so beim Fahrradfahren oder so, weil aus der Zeit, also Filme aus der Zeit dann?
Also es gibt wohl auch eine Doku, die man über sie gedreht hat aus der Zeit, also wo wirklich jemand versucht hat, alles zu dokumentieren, was sie tut. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe aber auch nicht nochmal explizit danach gesucht. Ich weiß nicht, ob sie zugänglich ist, aber es hat sie definitiv mal gegeben.
Ich meine, ich muss sagen, sie sieht sehr menschlich aus und ich bin mir nicht sicher, ob es einfach nur ein Mensch in einem Kostüm ist.
Oh, da hast du jetzt ja den Spaß vorweggenommen. Also, Enigmarell, ich meine, wenn du es jetzt schon mal so haarscharf erkannt hast, wir hatten mal vor unglaublich langer Zeit diese Erzählung über Automaten und den Schachtürken, wo sich einfach jemand reingesetzt hat und so getan hat, als ob. Enigmarell ist dasselbe Prinzip. In Enigmarell sitzt jemand drin, der sie steuert und der so tut, als wäre er ein Automat, der einfach nur sehr gut funktioniert. Der Clou ist allerdings, Enigmarell ist in einem gewissen Sinne schon ein halber Automat, weil die Person, die da drinne sitzt, ich muss gerade schauen, ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, Alba W. Root, ist zwar Performer, aber er hat keine Beine. Das heißt, die Beine sind tatsächlich maschinell.
Okay, also haben wir hier den ersten Cyborg.
In dem Sinne, ja. Und wie gesagt, in erster Linie, ne, man hat Enigmarell eigentlich immer nur gebucht, wenn man wusste, so ein Vaudeville-Abend einfach. Wie man halt auch die Bauchrednerpuppen und ähnliches gebucht hat. Und unter diesem Bild, der sehr lange Text, den wollte ich nicht komplett auf die Folie knallen, den erzähle ich euch so, ist der echte Frankenstein-Nachkomme, der 1900 vom amerikanischen Ingenieur Ireland gebaute Automat Enigmarell, wird um halb Mitternacht in unechtem Fleisch und Gebein den Saal der Surrealisten-Ausstellung durchqueren.
Ich hätte wirklich Lust, auf diese Ausstellung zu gehen. Muss ich einfach mal so sagen.
Das ist ja super.
Es klingt alles einfach nach genau meinem Wetter.
Ja, das habe ich. Ich habe da auch, ich habe die Einladungskarte gesehen und gedacht, wieso habe ich da vorher noch nie was von gehört? Das ist ja Wahnsinn. Die Frankenstein-Anspielung kommt übrigens daher, dass man hat gesagt, Enigmarell funktioniert über Stromstöße, so wie Frankenstein eben auch Leben in Fleisch gebracht hat. Deshalb der Frankenstein-Nachkomme.
Aber also offiziell war es immer noch komplett Roboter. Dass da ein Mensch drin sitzt, später rausgekommen, so circa. Okay.
Exakt. Das war, offiziell wurde das vermarktet als, das ist ein richtiger Automat.
Okay.
Aber ja, interessant ist nur an diesem Punkt noch anzumerken, weil damit schließen wir den Enigmarell-Blot in dem Sinne ab, dass...
Ich dachte, die läuft später noch durch.
Ja, die läuft einmal durch, aber ich habe kein Bildmaterial davon gefunden. Schade. Das hat leider niemand fotografiert. Soweit ich das verstanden habe, war das wohl so, dass die echt einmal um Mitternacht da den Gang entlang marschiert ist, aber ich habe nicht viel dazu gefunden, außer... Eine sehr nette russische Dame hat eine komplette Arbeit darüber geschrieben und hat aber nur das Abstract, in dem drin steht, dass sie um Mitternacht durch die Ausstellung geht auf Englisch und den Rest komplett auf Russisch. Und dann saß ich da und dachte, dazu ist mein Russisch nicht gut genug, das verstehe ich nicht.
Mist.
Also tut mir leid. Aber wer möchte, findet das bestimmt heraus. Oder wer besser Russisch spricht als ich, weil ich glaube, ich habe den Aufsatz verlinkt. Also
tut euch keinen Zwang an.
Der interessante Part ist, Enigmarell war... Das kannst du dir vorstellen, wenn du eine Museumseinladung bekommst und dann steht da, heute spielen zur Eröffnung Tokyo Hotel. Und du denkst, was machen die im Museum? Und das war so ein bisschen ähnlich mit Enigmarell. So, man wusste, das ist ein Automat, das ist was ganz Kurioses und Eigenartiges, aber das war nicht wirklich was du mit Kunst in Verbindung gebracht hast. Das war eher so, das ist Popkultur und Amüsement.
Ja, okay.
Und da haben sich die Leute schon so ein bisschen am Kopf gekratzt und haben gedacht, oh Gott, was kommt denn da?
Also jetzt mal eine Frage in die Richtung, weil also ich meine Pop-Art, diese ganze Bewegung, die kam ja erst ein bisschen später.
Sehr viel später, 30 Jahre später.
Ja genau, sogar. Also auf lange Zeit, ich meine wir reden hier von vor 100 Jahren, da ist es ja nur ein bisschen später im Endeffekt.
Ja, stimmt.
Genau, also mit Andy Warhol halt in der Zeit der 60er, genau. Und kann man sagen, dass hier ist so ein Vorreiter dann quasi in diese Richtung, also quasi, dass die ja auch versucht haben, Populärkultur und Kunst zu verbinden?
Ja, also 100 und 1000%ig. Ich werde im Nachspann, wenn wir uns die Ausstellung angeschaut haben, werde ich nochmal ein bisschen allgemeiner was dazu sagen, weil das schon jetzt auch in der Geschichte von Ausstellungen schon echt eine Ausnahmeerscheinung war zur damaligen Zeit. Und auch diese, ich denke schon, man hat das öfter gemacht. Man sieht ja auch die Hélène Vanel, die war damals auch eine bekanntere Tänzerin. Also, dass man sich irgendwie Berühmtheiten mit reinholt, damit die in der zur Vernissage da irgendwie eine große Show auffahren und sowas, das war schon normal irgendwo. Aber ich finde gerade diese Uminterpretation von, wir haben eigentlich einen wir haben eine bewegliche Puppe, die eigentlich einfach nur ein Gimmick ist in den meisten Comedy-Shows und so. Und die setzen wir jetzt in eine Kunstausstellung rein. So, da merkst du schon, dass jemand versucht, eine Puppe mit rüber in diese Kunstszene reinzunehmen. Okay. Und auch das Objekt wirklich da so ein bisschen hochzustellen und aufzubauen.
Okay, ja. Eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist, gerade wenn ich hier drauf gucke, du schreibst dazu Enik Marell 1905. Das heißt, die hat das sehr lange gemacht, wenn das Bild von 05 ist und das nebendran von 38. Ich meine, das sind 33 Jahre und wenn es schon 1905 ein Bild von ihr gab, heißt das ja quasi, damals war es schon was Besonderes. Also krass.
Also man sollte auch zu dem Herrn Root, der das Ganze gesteuert hat, sagen, dass der wohl eigentlich auch in einem Zirkus angestellt war. Und weil er keine Beine hatte, damals schon im Zirkus dafür bekannt war, dass er eben mit Beinprothesen Fahrrad fahren kann. Und das war was ganz, ganz Neuartiges in dem Moment, weil das kannte man nicht unbedingt so.
Okay, verstehe. Ach, interessant.
Der hat hier quasi dann die Rolle seines Lebens mitgespielt.
Okay, gut. Also die Einladung haben wir. Gehen wir da jetzt hin? Müssen wir uns noch entscheiden oder gehen wir einfach auf jeden Fall? Ne?
Wir gehen auf jeden Fall, aber wenn du auf die nächste Folie gehst, erzähle ich erstmal ein bisschen allgemein, was denn überhaupt Surrealismus sein soll und was uns denn in so einer Ausstellung erwarten könnte und was da los ist. Weil, wie du gesagt hast, ne, 17. Januar ist diese Vernissage, da wollen wir auf jeden Fall erscheinen.
Und du hast ja selbst gesagt, wir wollen uns ja darauf vorbereiten.
Genau,
ne?
Wir wollen so ein bisschen wissen, okay, was ist das überhaupt? Also, ich meine, wenn wir 1938 wären, würden wir die Surrealisten natürlich kennen. Erst einmal, was in der Ausstellung uns bevorsteht. Sie ist in Paris in dieser Galerie des Beaux-Arts. Und diese Galerie hat eigentlich so einen großen zentralen Raum und einen Flur, der bespielt wird und dann noch so einen kleinen Vorhof, über den man quasi so in sie reingeht. Und angekündigt werden uns, ja, da sind 60 verschiedene Künstler drin, die kommen aus 14 verschiedenen Ländern und die bringen uns beinahe 230 Werke mit. Also klingt erstmal nach, uiuiui, da haben wir viel zu sehen. Und die Ausstellung insgesamt ist 2 Monate lang, allerdings für uns ist eigentlich der Vernissage-Abend am interessantesten, weil das ist...
Da ist ja Enik Marell da.
Ja, da ist Enik Marell da, ist das Erste. Da sind dieser Tanz von der Madame Vanel und zusätzlich, oftmals ist es so, dass zur Vernissage auch die Künstler anwesend sind. Das heißt, wenn wir irgendwie so einen Blick auf die großen Leute des Surrealismus werfen wollen, müssen wir zur Vernissage da sein.
Und zum Autogramm holen dann und so.
Quasi, ja. Diese Leute waren damals auch sehr groß. Das sollte ich auch gleich mal dazu sagen. Also das war jetzt nicht, man muss ja immer überlegen, aus zeitgenössischer Sicht, ne, jetzt so hier 2023, man kennt seltenst die aktuellen Kunstszene. Also man wüsste jetzt nicht, okay, wer ist denn hier jetzt gerade ein großer Renner, wenn man sich nicht explizit dafür interessiert. Und damals war es eben so, dass der Surrealismus, der war schon eine Weile en vogue. Ja. Eigentlich schon seit den 20ern. Und man kannte ihn deshalb, weil er nicht einfach nur eine Kunstbewegung war, sondern er war auch im Theater, es wurden surrealistische Romane geschrieben, es war quasi wie so eine komplette Kultur, eine Kulturbewegung eigentlich, nicht nur in der Kunst allein.
Und man muss auch, ich glaube, dazu sagen, einfach, wir sind ja auch jetzt in Paris, also es ist auch nochmal so, das ist ja sowieso eine künstlerische Stadt. Und ich glaube, genauso wie wenn du hier in Berlin, du hast ja in Berlin lange gewohnt.
Ja, da ist es auch was
anderes. Ich nehme
an,
wenn man in Berlin wohnt, kriegt man nochmal mehr von der Kunstszene einfach mit, so in den Großstädten.
Ja.
Da ist das einfach nochmal was anderes, was ja auch eine Rolle spielt.
Absolut. Und vielleicht so allgemein für Leute, die denken, Surrealismus sagt mir irgendwie was, aber so hundertprozentig kann ich es nicht einsortieren. So im knappsten verknappt, worum es geht. Also zur damaligen Zeit vor allen Dingen, Surrealismus hieß auch immer das Provozieren des guten Geschmacks. Es gab ein braves und bürgerliches und der Surrealismus wollte das immer so herausfordern, vielleicht persiflieren auch ein bisschen. Ne? Mhm. Und wir befinden uns 38 immer noch in einer Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, der wirklich ein krasser Einschnitt in das Empfinden der Menschen war. Und die Surrealisten waren infolge dieses Ersten Weltkriegs sehr desillusioniert davon, was überhaupt das menschliche Potenzial ist. Also, dass Menschen zu solcher Zerstörung, zu solcher Bösartigkeit fähig sind, darauf muss man irgendwie reagieren. Und man reagiert darauf, indem man Rebellentum zeigt. Indem man zeigt so, okay, warum tun wir so, als wären wir brave Bürger, wenn wir alle gesehen haben, wozu wir eigentlich fähig sind. Und wir wollen ein Umdenken. Dazu kamen dann noch die Theorien von Freud, also der dann solche Sachen publikumstauglich machte, wie wir haben vielleicht einfach Triebe, gegen die wir uns nicht wehren können. Es gibt etwas Dunkles in uns auch, mit dem wir uns vielleicht mal auseinandersetzen müssten. Es gibt Träume und unterdrückte Begierde. Und das waren alles Sachen, da waren die Surrealisten voll dabei. Und gedacht so, ja, das ist spannend. Und interessanterweise, es war nicht nur alles interessant, was irgendwie diese gesellschaftlichen Fesseln los wird, sondern es war auch alles interessant, was dich an den Verständnishorizont bringt. Also das Unheimliche und alles, was verstörend ist, was dich zweimal hinschauen lässt, was dich Dinge hinterfragen lässt. Das waren auch alles Sachen, die dem Surrealismus echt gut gefallen haben. Also von daher sind sie perfekt für unseren Podcast hier geeignet.
Mhm, auf jeden Fall.
Und links sieht man, das ist quasi so eine Aufstellung. Also man bekommt, wenn man in eine Vernissage oder allgemein, wenn man zur Ausstellung geht, kann man sich normalerweise einen Katalog kaufen, wenn man ihn nicht gestellt bekommt. Da ist dann nochmal so ein bisschen, wer hat bei der Ausstellung mitgemacht, manchmal auch, wo sind die Dinge, welche Werke hängen da, und auf der ersten Seite hier ist eben aufgeführt, wer alles mit dabei ist. Ich habe einfach, weil ich kann, Fotos von den jeweiligen Leuten mit dazu getan. Die beiden Menschen in der Mitte, der André Breton und der Paul Éluard, das sind auch tatsächlich die Begründer des Surrealismus. Mhm. Also der Breton war, glaube ich, in erster Linie Theaterschreiber oder Schriftsteller zumindest. Der hat auch Gedichte und in die Richtung was publiziert. Beim Éluard bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob der nur geschrieben hat oder ob der auch in der Kunstszene mit dabei war. Da müsste ich nochmal nachschauen. Aber auf der rechten Seite haben wir definitiv drei Künstler, die auch alle mit dabei waren. Den Herrn Max Ernst, den Marcel Duchamp und natürlich Salvador Dalí.
Und also ich glaube, alle drei Namen habe ich zumindest schon mal gehört. Also Salvador Dalí kennen, glaube ich, auch die meisten. Aber ich glaube auch Max Ernst und Marcel Duchamp habe ich schon mal gehört.
Ja, das sind schon Namen, die irgendwie so ein bisschen im Allgemeinen, also wie sagt man das denn? So in der Allgemeinbildung so ein bisschen herumschweben. Da weiß man zumindest, okay, das sind Künstler, auch wenn man nicht weiß, was sie gemacht haben, aber Künstler sind's.
Ja, genau. Und mir ist auch ein Name aufgefallen in der Liste so beim Überfliegen, das ist Man Ray.
Oh,
den habe ich nämlich auch schon mal zumindest gehört und ich mag einfach. Ich habe auch gerade mal geguckt, bei Wikipedia ist das auch sein Name. Also das ist nicht ein Künstlername.
Ja, der heißt so.
Und ich finde das einfach geil. Man Ray.
Also ich muss auch sagen, wir stellen uns jetzt vor, ne, wir wollen zu dieser Ausstellung gehen und wir bekommen zuerst mal den Katalog. Bevor wir reingehen, bevor wir irgendwas sehen, bekommen wir jetzt gerade auf magische Weise den Katalog und gucken da drüber und sehen, oh ja, quasi die Crème de la Crème ist mit dabei, die stehen hier alle vorne drauf. Und dann sehen wir, dass Marcel Duchamp ist nicht vorne genannt als Künstler, sondern als Générateur Arbitre. Und das übersetzt, ich habe extra nachgeschaut, kannst du übersetzen mit Schlichter oder Schiedsrichter. Und dann war so die erste Frage, die ich hatte, so seit wann hat eine Vernissage denn einen Schiedsrichter? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt neu und ich war schon auf ein paar.
Du warst auf den Falschen.
Anscheinend. Diese Vernissage muss sehr unterhaltsam gewesen sein, weil Marcel Duchamp, man sieht auch oben rechts sein Bild, das ist tatsächlich 38 aufgenommen worden. Ich habe das Gefühl, er hat immer noch den Geist dieser Ausstellung in sich. er ist als Schiedsrichter aufgeführt, weil die Künstler untereinander so viel gestritten haben, dass er jedes Mal schlichten musste. Und anscheinend kam das so häufig vor, dass sie ihn in dieser Rolle in den Katalog geschrieben haben.
Ein Traum, okay.
Besonders unsere beiden Herren in der Mitte, die waren eigentlich zuvor richtig dicke Freunde, aber in den 30er Jahren sind die aneinander geraten. Und dann haben die, wie das dann häufig ist, ne, Freunde können sich am besten streiten, die müssen sich echt böse gestritten haben. Also Duchamp war zu dem Zeitpunkt, der wollte nicht mal Surrealist genannt werden. Der hat gesagt, ja, ich helfe euch, die Kunst mag ich auch, aber nennt mich nicht Surrealist, das bin ich nicht. Ich möchte eigentlich nicht zu einer Gruppe gehören. Und sie so, ja, ist okay, aber komm vorbei und hilf uns bitte, damit die Kunst, dass ich
deshalb ist er auch nur der Schiedsrichter.
Ja,
ich habe übrigens nachgeguckt, Paul Éluard ist nur, also ist bei Wikipedia zumindest beim Kurzüberfliegen, ist nur Dichter.
Ah, okay,
also nur
alles klar.
Lyrizist. Ja.
Ja, okay, gut, dann haben wir das auch gehakt. Und dann würde ich sagen, Gehen wir jetzt mal zur Ausstellung, ne?
Noch eins will ich gerade anmerken. Yes. Also es ist international quasi. Also Man Ray ist Amerikaner. Mhm,
genau, ja.
Max Ernst, nehme ich mal an, ist Deutscher.
Nee, ich glaube, der ist Belgier. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber ja, also er ist auf jeden Fall kein
Franzose.
Er klingt
sehr deutsch, ja. Oh, Salvador Dalí ist, glaube ich, auch
Spanier,
ne? Ja.
Genau, also sie hatten wirklich, aus 14 Ländern, wie gesagt, haben sie sich echt Leute da rangekarrt. Ich glaube, sie hatten auch jemanden aus Südamerika, aber ich bin mir da jetzt gerade gar nicht mehr so 100%
also,
sicher.
Also Max Ernst war bedeutendster Maler, Grafiker und Bildhauer deutscher Herkunft.
Oh, deutscher doch.
Er hat aber 48 die amerikanische und 58 die französische Staatsbürgerschaft bekommen.
Ah, okay.
Also,
ein Bäumchen wechselt.
Ja, genau.
Alles
so.
Klar. Gut, dann lass mal um 22 Uhr treffen. Ne? Wir wollen heute eine Ausstellung angucken, mitten in der Nacht.
Ja.
Wie
und
man
da
das
hat
so tut.
Da hat auf jeden Fall jemand den besten Parkplatz weggeschnappt.
Ja, also das sage ich auch mal gleich dazu. Das Tolle, warum wir uns heute diese Ausstellung anschauen, ist, diese Ausstellung ist verdammt gut dokumentiert. Es gab zwei Hauptfotografen, die eigentlich alle der nachfolgenden Bilder geschossen haben und noch einen ganzen Haufen zusätzliche Leute, die auch die Kamera mit bei hatten und das mit dokumentiert haben noch. Das heißt, was wir uns angucken, sind wirklich die Originalaufnahmen. Das hat nicht irgendwie jemand nochmal nachgestellt oder so, sondern es sah wirklich so aus. Und ja.
Und ich meine, heutzutage ist das ja relativ häufig, dass Kunst schon irgendwie dann so am Eingang steht, so quasi auch als Blickfang. War das damals auch schon normal oder ist das, weißt du da was? Oder ist
ich
das weiß, jetzt?
Also ich bin mir nicht sicher, ob es hier so normal war, weil ich habe mir die Straße angeschaut, in der diese Galerie des Beaux-Arts liegt. Und das muss schon ein bisschen ulkig gewesen sein, dass da einfach das Auto nochmal an der Seite geparkt ist, weil so breit sah die eigentlich nicht aus, die Straße. Zumal, wie man sieht, das Auto verdeckt eigentlich auch das Schild, das uns sagt, dass hier die Ausstellung drin ist ein wenig.
Aber wir sind ja auch noch ein bisschen früh, wie es aussieht, weil der ist ja auch noch zugesperrt. Ne?
Ja, da ist noch keiner da. Also ich glaube auch die Fotos, es wird nicht immer ganz genau gesagt, also das hier ist offensichtlich nicht um 10 Uhr nachts aufgenommen, dazu ist viel zu hell. Das wird irgendjemand am Tag drauf gemacht haben.
Ja.
Und man kann sich aber vorstellen, so wenn wir abends da ankommen, das Ding sieht erstmal, also für die Zeitgenossen sieht es aus wie ein altes Taxi. Und ist aber ein bisschen merkwürdig, weil zum einen, man sieht es auf dem rechten Bild ein bisschen besser, es hängen überall irgendwie so Efeu-Ranken und so drüber. Es sieht sehr bewachsen aus. Und je näher wir kommen, desto mehr klingt es, als würde hier Wasser tropfen.
Okay.
Und wenn wir reinblinzen, du kannst eins weiter skippen.
Ja, ich wollte gerade sagen, sitzt da nicht jemand drin?
Da sitzt jemand drin, genau. Also, oh, weird. Das Taxi ist besetzt.
Ja, okay, also da können wir nicht mehr mitfahren. Und wenn ich das sehen würde und nicht wüsste, dass da gerade eine Veranstaltung ist und quasi mit meiner Einladung ja hier ankomme, nachts um 10, ich glaube, ich würde einfach wieder gehen.
Ja, ich habe auch gedacht, so, das ist schon ein ziemlicher Anblick. Auch, dass die gute Dame, die hinten sitzt, das Fenster noch runter hat und irgendwie die Hand aussieht. Ich meine, man sieht nur auf den zweiten Blick, dass die Hand falsch rum ist. Das heißt, auf den ersten Blick könntest du denken, da sitzt jemand drin, der gerade die Hand hebt, um mit dir zu sprechen.
Ja, oder so winken will.
Oder zu winken, genau. Und sobald du dann näher rantrittst, denkst du dir, ach du Scheiße, was ist das denn?
Und und jetzt sieht man hier auch, aus der Decke tropft dann wirklich Regen, also Wasser runter.
Genau.
Ja, das Taxi ist, würde ich auch nicht mehr einsteigen wollen.
Nein, also ich finde auch schön, das Taxi hat schon als Zweititel verrottendes Mannequin. Also da weißt
ach, das
du schon,
ist schon der Zweititel,
das
okay.
Das ist der Zweititel. Also das ist offiziell das Regentaxi, das uns auch in der Einladung schon angekündigt wurde.
Ja.
Also vielleicht so als grobe Beschreibung, in diesem Taxi auf der Rückbank sitzt ein Mannequin und vorne hinter dem Lenkrad sitzt ein Mannequin.
Und was ist das da auf dem Beifahrersitz?
Das, was das Mannequin anhat, ist eine schwarze Brille und ein Haifischgebiss.
Okay, ja.
Selbsterklärenderweise.
Natürlich.
Die Frau hinten dran hat, glaube ich, da war auch noch, die hat ein bedrucktes Kleidchen an. Ich weiß nicht mehr, was drauf ist. Es war noch irgendein Kunstwerk drauf gedruckt. Das habe ich mir leider nicht genau aufgeschrieben. Aber viel interessanter ist, sie hat wirklich eine Perücke an, die aber, dadurch, dass es die ganze Zeit regnet, vollkommen verklumpt und zusammengeklatscht ist. Und, weil Dalí es einfach auch nicht gut sein lassen kann, er hat noch Weinbergschnecken in diesem Auto ausgesetzt. Das heißt, die Schnecken, die da unterwegs sind, sind tatsächlich lebendige Schnecken.
Hm.
Was bedeutet, dadurch, dass sie die ganze Zeit über dieses Mannequin rüberklitschen, dann klibbert und glänzt alles so ein bisschen unangenehm.
Süß, okay.
Sehr, sehr lecker.
Ja, nee, das Taxi nehme ich nicht, ich gehe zu Fuß.
Und das Lustige ist so, und das wird sich jetzt abzeichnen für diese gesamte Ausstellung, ich habe immer versucht, ein bisschen Kontext zu finden zu den Werken und habe ihn nicht immer ganz gefunden. Der Kontext, den ich zu diesem Werk gefunden habe, ist, es gibt eine Anekdote zur Erklärung. So, okay, was ist die Anekdote? Ja, Dalí war, es ist nicht genau gesagt, wo er unterwegs war, er hat mit Freunden auf ein Taxi gewartet und es hat in Strömen geregnet. Und sie warten und warten, das dumme Taxi kommt einfach nicht und als es dann endlich um die Ecke braust, hört der Regen auf. Und Dalí, gehässig und zynisch wie er ist, sagt dann, ja, pass auf, jetzt wo es draußen aufgehört hat zu regnen, steigen wir ein und dann regnet es im Taxi weiter.
Okay, und daher kam die Idee.
Ja, anscheinend hat ihn das sehr geprägt, dass er jetzt gedacht hat, okay, weißt du was, das setze ich nochmal um. Aber weißt du, wenn man von außen schon dieses Mannequin sieht, und ich finde, die Schwarz-Weiß-Fotos machen es nicht unbedingt besser, es sieht echt unheimlich aus.
Ja.
Dann hat man doch Bock reinzugehen.
Das stimmt. Also. Das stimmt. Oder halt gar keinen Bock, aber dann wäre, glaube ich, auch die Ausstellung grundsätzlich nichts für einen.
Ja, deshalb kannst eins weiter.
Also gehen wir jetzt die Tür rein.
Ja, wir machen die Tür auf und kommen in einen sehr, sehr langen Flur. Und
hast du da einen Schreibfehler oder wird Ros mit zwei R geschrieben?
Das schreibt man tatsächlich. Okay. Also manchmal ja, manchmal nein. Ich habe es in beiden Varianten gesehen. Man muss sich vorstellen, wir sind um 10 Uhr da gewesen. Ne? Wir wollen pünktlich sein, das ist ja auch eine große Vernissage und sowas. Und da kommen wir in diesen Flur und denken, alter Schwede, ist hier viel los. So viele Leute. Wir waren doch um Punkt 10 da. Und auf den zweiten Blick sieht man so, Moment, die Hälfte dieser Menschen bewegt sich gar nicht. Die steht einfach nur an einer Seite des Flures und starrt vor sich hin. Hier sind wir in den angekündigten schönsten Straßen von Paris und sie sind voller Mannequins.
Mhm. Ja. Ja, schön. Und auch alle wunderschön bekleidet.
Ja, absolut.
Hat die eine einen Katzenkäfig auf dem Kopf?
Ja, es ist ein Vogelkäfig tatsächlich.
Vogelkäfig, okay.
Also man darf sich das so vorstellen, dass diese Mannequins sehr provozierend, also oftmals entweder sehr, sehr nackt oder zumindest mit entsprechend ausgeschnittener Klamotte oder sowas angezogen waren. Also die sexuellen Anspielungen waren auch stark gewünscht und sehr deutlich fürs Publikum erkennbar.
Ja.
Muss ich auch mal sagen.
Jetzt war ja Marcel Duchamp, hast du doch eben gesagt, eigentlich nur der Streitschlichter, aber er hat schon was beigetragen auch. Also
ja,
auch.
Wie man hier sieht. Und zwar, das ist der lustige Part daran. Diese Mannequins sind eigentlich keine Werke, die Künstler mitgebracht haben zur Ausstellung. Normalerweise ist das ja als Künstler, wenn du zu einer Ausstellung gehst, bringst du von mir aus deine Gemälde im Rahmen mit, hängst die auf, wo es abgemacht war, dass du sie aufhängst und gehst wieder. In diesem Falle war es ein bisschen anders. Und zwar, diese Mannequins wurden besorgt von einem französischen Hersteller und / Modehaus. Von dem hat man sich das ausleihen können. Und extra für diese Ausstellung haben dann die Leute, die schon vor Ort waren, und der Marcel Duchamp war ja als Streitschlichter eh an der vordersten Front, die haben sich dann dahingestellt und durften jeweils einen Mannequin gestalten. Das heißt so quasi jeder Künstler der Ausstellung, bin mir nicht sicher, ob wirklich alle dabei waren, kann auch sein, dass einer das übersprungen hat, aber der Großteil der Künstler in dieser Ausstellung hat sein eigenes Mannequin gehabt und durfte das dann entsprechend anziehen und gestalten und dann wurden die alle einmal aufgereiht. Hinter ihnen immer entsprechende Straßenschilder mit an die Wand, weil es ja angeblich die Straßen von Paris sind.
Ja, okay, ja.
Und noch lustiger ist, die Menschen, die reinkamen, die haben sich natürlich diese Mannequins genau anschauen wollen. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr verwerflich, weil ja klar, sie sind ja auch interessant, aber der Clou ist, dass mit diesem genaueren Inspizieren und Herumgehen und Anschauen macht man eigentlich das, was in Paris geläufig war, wenn du dir für den Abend ein Freudenmädchen geholt hast. Die standen ja auch auf den Straßen von Paris. Da bist du auch so von links nach rechts und hast mal geguckt, ob dir die gefällt.
Ja, okay.
Und das war de facto so ein bisschen, was man hier erreichen wollte.
Okay, ja, nee. Also tatsächlich, das hatte ich auch schon direkt so vom Gefühl her.
Ne?
Es ist halt so, ja, so Freudenmädchen, ne? Man sucht sich eine aus, genau. Mhm.
Du kannst auch eins weiterschalten. Ich habe noch mal ein paar Mannequins aufgereiht, weil ich finde, die sind schon ein Anblick.
Ah, okay, also die mit dem Vogelkäfig auf dem Kopf hat außerdem auch noch eine Maske um den Mund oder sowas.
Genau, sie ist geknebelt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ah, okay, ja.
Und in dem Käfig, das sieht man hier jetzt nicht, weil Schwarz-Weiß-Foto, in dem Käfig schwimmen eigentlich auch noch rote Fische.
Okay, ja, wie man es halt kennt, im Käfig schwimmen Fische.
Mhm. Diese Person ist auch für die gefesselten Schwänze verantwortlich, glaube ich, weil unter ihr am Boden waren zusätzlich Paprikaschoten angebracht, die aussehen sollten wie winzige Erektionen und sich in Richtung ihres Genitals strecken.
Aha, ja, also. Und in Herzform oben drüber halt auch die Schamhaare dann, ne?
Weißt
traumhaft,
du genau, was
ja.
Los ist.
Die würde ich sofort mitnehmen.
Ich finde halt, es gibt nicht sehr klare Deutungen dazu, warum wer sein Mannequin gestaltet hat, wie es gestaltet wurde. Es gibt manchmal so einfach Aufzählungen, was die Leute gemacht haben. Teilweise ist es auch sehr lustig, weil bei dem Herrn Pahlen, der Mann, der dem Mannequin die Fledermaus auf den Kopf gesetzt hat, da wurde zum Beispiel gesagt, dass er diese Klamotten, die die anhat, oder diese Stoffstreifen, dass die wohl überwuchert waren von Pilzen und Moos. Mhm. Also deshalb sind die so fleckig. Und das sind immer so kleine Spritzer an Informationen, die aber kein großes Ganzes ergeben, weil niemand hat so wirklich erklärt, was da gemacht wurde. Das heißt, du kommst einfach nur hinein und du siehst diese ganzen sehr bizarren und kruden Mannequins, als würdest du hier bei Maniac so einmal in seine Sammlung reinstolpern und wüsstest gar nicht, was los ist.
Aber das ist ja auch so ein bisschen Teil des Surrealismus, ne? Ja, dass man quasi drin verloren wird, sich selbst was seine Gedanken bilden kann.
Genau.
Und dass die auch meistens nicht genau sagen, was sie hier damit gemeint haben.
Ja, sie möchten dich ja herausfordern. Du sollst ja Dinge sehen, die du so gar nicht kennst und die dich vielleicht so ein bisschen beunruhigen. Und ganz ehrlich, also, wie gesagt, es kann am Schwarz-Weiß liegen, aber ich finde auch die Fotos von diesen Mannequins, also vor allen Dingen das von Sonja Mosse, finde ich...
Das ist aber auch noch super belichtet. Also, ja, das ist halt...
Das ist, uiuiui. Weil ja. Die Gute ist zum Beispiel auch hingegangen, deshalb sehen die Lippen so merkwürdig aus, die hat da überall Käferattrappen draufgetan.
Und auch auf die Nippel, oder? Also
ja, ich glaube.
Oder vielleicht auch was anderes, aber auf jeden Fall extra noch Nippel, entweder Nippel darstellen, also draufgeklebt oder halt abgedeckt quasi.
Ja, also
ich bin
eins
mir
von
nicht
beidem.
Ganz sicher. Und bei Max Ernst gehört das, was da unten liegt,
genau,
dazu?
Genau, das gehört mit dazu. Max Ernst hat seine Puppe die Schwarze Witwe getauft, weil er zu ihren Füßen einen löwenköpfigen und mit Farbe bespritzten Mann hingelegt hat. Und wenn du auf der anderen Seite dieser Figur stehst, würde man sehen, dass der sowieso schon blickdurchlässige Rock ein wenig hochgezupft ist, damit man die Dessous noch sehen kann.
Okay.
Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes die Darstellung einer schwarzen Witwe mit sehr wenig Abstraktion dabei.
Sexy, okay. Und die Bilder, die du jetzt unten drunter gepackt hast,
genau.
Sehen wir die später in der Ausstellung?
Teils, teils. Also bei Max Ernst tatsächlich ja. Das hängt auch in dieser Ausstellung. Bei Pahlen und Masson bin ich mir nicht sicher, ob diese Bilder in der Ausstellung hingen, aber diese Bilder sind beide von 38. Also das ist nur so ein bisschen, dass man auch ein Bild dafür hat. Diese Leute waren eigentlich bildende Künstler und haben eigentlich gemalt. Und hier hat man aber so nochmal, okay. Also ich habe auch die Bilder nicht weiter vorbereitet, nur dass ihr wisst so, okay, diese Menschen haben normalerweise mit Farbe wirklich viel gemacht, weil wir die ganze Ausstellung nur in Schwarz-Weiß
okay,
haben.
Ja.
Und im Falle der Sonja Mosse ist es so, dass die Gute eine Schauspielerin war. Also bei der habe ich, die hat auch gemalt wohl, aber ich habe leider keine Bilder von ihr gefunden. Das Einzige, was ich immer finde, sind ihre Headshots, mit denen sie wohl damals dann beworben hat, wenn sie irgendwo einen Auftritt haben wollte.
Okay, verstehe. Dann gehen wir eins
weiter. Können
wir
weitergehen. Also.
Im Zentrum der hier sieht es ein bisschen unheimlich aus.
Wir haben uns jetzt so quasi diese Straße angeschaut und das ist ja auch alles nett, aber wie ich gesagt habe, das waren ja nicht die eigentlichen Werke. Die eigentlichen Werke hängen in der zentralen Kammer dieser Galerie. Und ja, also unter allen anderen Bedingungen wären diese Mannequins vorher einfach nur eine dumme Dekoration gewesen, aber hier sind sie irgendwie so ein bisschen, sie sind so Part, ne? Wir haben uns jetzt schon eingegroovt, wir wissen, okay, wenn das schon ist, was uns im Gang erwartet, was passiert dann erst, wenn wir in den Hauptraum kommen? Und wir sind schon richtig aufgeregt, so, oh geil, was kommt? Und als wir uns anstellen, um in diesen Hauptraum reinzugehen, stellen wir fest, so schnell kommen wir gar nicht rein. Wieso? Was ist da los? Ja, es ist verdammt dunkel in diesem Hauptraum.
Ja.
Um nicht zu sagen, fast vollkommen schwarz. Hier kommt Man Ray ins Spiel, den du gerade eben schon mal kurz angesprochen hast. Man Ray war also verantwortlich für die Beleuchtung dieser Ausstellung. Und er hatte sich diese tollen fluoreszierenden Clips überlegt, die er in der Decke anbringen wollte und die pünktlich zum Anfang der Ausstellung nicht funktioniert haben. Also...
Mist.
Er möchte aber seine finstere, absurde Atmosphäre trotzdem umsetzen. Und wenn die Clips nicht wollen, dann muss man jetzt eben improvisieren. Also ging er los und besorgte Taschenlampen. Das heißt, als wir da anstehen, stellen wir fest, wir warten so lange, weil jeder, der in den Hauptraum will, erstmal eine Taschenlampe in die Hand gedrückt bekommt. Dieser Hauptraum ist so gut wie gar nicht beleuchtet, mit Ausnahme dieses kleinen Kohlenöfchens da, wo wir die nette Dame Vanell und die Herren drumherum sehen. Das macht ein bisschen Licht, aber das war's dann auch.
Okay.
Und die Idee, die uns jetzt Man Ray quasi deutlich macht, oder die Person, die für ihn die Taschenlampen ausgibt, ist, ja, pass auf, ihr werdet mit diesen Taschenlampen einfach ein bisschen selber rumleuchten. Ihr kriegt das hin. Ihr habt PT gespielt und vergleichbare Horrorspiele, ne? Einfach dort, wo es interessantes Licht drauf.
Ja, okay.
Und weil Manray aber einfach an diesem Abend wirklich super geil mitgeplant hat, hat er Mazda-Taschenlampen besorgt. Und die Mazda-Taschenlampen von 38 halten genau eine halbe Stunde und keine Minute länger. Das heißt, mit ein bisschen Pech werden wir einfach nachher im dunklen Raum stehen.
Dann sollten wir uns jetzt beeilen, oder?
Oh ja. Also, das Positive ist übrigens, wenn wir unter einer halben Stunde rauskommen, dann können wir die Taschenlampe einfach behalten, weil niemand passt auf, ob die Taschenlampen zurückgegeben werden. An diesem Abend gingen sehr viele Taschenlampen verloren.
Okay, aber jetzt ganz kurz, was sehen wir denn da an dieser Feuerstelle? Ich bin gerade ein bisschen, also...
Noch nie in einen Kult gestolpert?
Zumindest nicht zufällig auf einer Surrealismus-Ausstellung.
Ja, also was wir da sehen, das ist, glaube ich, ein gestagedes Foto, eigentlich für die Presse. Aber ich habe gedacht, ich mache es gleich dazu, weil die Dame im weißen Kleid ist unsere gute Helene Vanel, die uns ja angekündigt wurde.
Die Tänzerin.
Die Tänzerin, die wird auch gleich für uns tanzen, weil es ist Vernissage und wir laufen nur so auf unseren Höhepunkt zu.
Warum sieht die so unheimlich aus?
Ja, dazu kommen wir gleich. Um sie herum sind die entsprechenden Künstler des Surrealismus. Ich erkenne sie nicht alle, aber ich bin der Meinung, dass ganz rechts an der Seite der Herr Duchamp steht.
Okay.
Aber der Rest, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn sie sich auch von jemandem wegdrehen.
Ja, genau, klar. Aber ich sehe auch keinen langen Schnurrbart. Also Dalí...
Ja, Dalí ist hier, glaube ich, nicht mehr... Oder es ist der Mann, der da vor ihr kniet, den man wirklich nur von hinten sieht. Da bin ich mir nicht so einig.
Könnte sein, aber wir wissen es nicht.
Genau, du kannst... Also vor allen Dingen, das ist auch nicht, was wir sehen, als wir reinkommen. Das ist nur, damit wir wissen, wer jetzt die Protagonisten für diesen Raum sind.
Okay, ja. Jetzt wäre meine Frage. Jetzt sind wir schon circa an einer Stunde.
Mhm.
Eventuell ein bisschen, ich habe leider nicht gestoppt, wir mussten zwischendurch zweimal schneiden. Aber wäre das hier so ein Punkt, um zu sagen, wir gehen mal nochmal kurz raus.
Nochmal Luft schnappen.
Luft schnappen, weil ich glaube, hier ist sehr stickig. Vielleicht nochmal neue Taschenlampen besorgen.
Ja, das können wir machen. Und dann gehen wir nächstes Mal in den Hauptraum hinein.
Und dann gehen wir nächstes Mal, kommen wir dann endlich rein und gucken uns das Ganze genauer an.
Ja, und dann können wir uns dann nachher auch ein bisschen drüber unterhalten, wie wir es denn fanden.
Ja, genau.
Okay.
Okay, super, dann. Ja, ich finde das ein super Cliffhanger.
Ja, voll reingegrätscht. Wir müssen ja eigentlich, vielleicht stehen wir da auch einfach nur und leuchten so ein bisschen rein und gucken schon mal, was wir sehen können. Ja, aber sehen wir nicht.
Nee, auf keinen Fall. Genau, also wir bleiben genau hier. Wir gehen jetzt alle nochmal kurz aufs Klo, was zu trinken holen. Es kann ein bisschen dauern, vielleicht so eine Woche.
Und dann, aber dann sind wir wieder da.
Dann sind wir wieder da, weil diesmal wir nehmen es direkt auf und dann sind wir auf jeden Fall in einer Woche wieder da. Und ich hoffe, du musst dann die PDF umschneiden, ne? Die muss hier aufhören. Ich will nicht, dass die
natürlich.
Leute vorblättern.
Alles klar.
Das, genau. Also, falls ihr jetzt wissen wollt, wie geht's denn jetzt tatsächlich weiter in der Ausstellung? Tja, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Danke schon mal fürs Zuhören. Ihr könnt uns schon mal eine Frage hier in den Kommentaren stellen. Wir werden sie nächste Woche nicht beantworten, weil, ihr könnt schon mal sagen, was haltet ihr denn von so einer Surrealismus-Vernissage? Habt ihr jetzt schon Angst? Seid ihr aufgeregt? Seid ihr gespannt? Mal gucken, wie ich die Frage genau
formuliere. Ja, was erwartet ihr, was im Hauptraum passiert? Weil ihr habt eine Woche Zeit, euch was zu überlegen.
Mord und Totschlag oder was passiert da wohl? Es ist dunkel, wer weiß. Genau, und allgemein wollte ich hier noch ankündigen, wir haben bald so einen kleinen Meilenstein erreicht und wir wollen da auf jeden Fall eine besondere Episode machen. Und wir haben gedacht, es häuft sich so langsam, dass wir Nachrichten bekommen, die wir dann so auch gerade zu älteren Folgen, die wir dann nicht mehr beantworten, weil es macht jetzt keinen Sinn mehr über manche anderen, über Wachsfiguren viel zu reden.
Ja.
Aber wir wollen das gerne besprechen, deshalb machen wir bald eine kleine Zuhörer-Kommentar-Folge, so was in die Richtung. Deshalb schreibt uns gerne bei Instagram oder eine E-Mail an fürchtenlehren@gmail.com, fürchtenlehren mit UE, was ihr uns schon immer sagen wolltet. Egal was, habt ihr Fragen an uns, wollt ihr wissen, wer wir sind, was wir machen, keine Ahnung. Stellt uns alle eure Fragen. Und wir machen dann bald zu einem 1000-Abonnenten-Special, weil wir die bald auf Spotify erreicht haben, eine Extra-Folge. Dazu mehr, wir haben noch nichts geplant, nur mal so grundsätzlich, dass ihr schon mal Bescheid wisst und dass ihr schon mal frühzeitig, vielleicht erreichen wir es auch nie, kann auch sein, ne? Vielleicht hört jetzt und abonniert jetzt keiner mehr und wir bleiben für immer bei ein paar 900. Aber wir hoffen, dass es nicht so ist. Wenn ihr wollt, dass das schneller geht, dass das endlich kommt, dann empfehlt uns euren Freunden weiter.
Uiui.
Gebt 5 Sterne auf Spotify. Doch 5 Sterne, genau. Oder bewertet uns auf iTunes. Ich weiß nicht, ob das noch jemand macht, aber das geht auch. Genau. Und wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen. Maike, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, also ich hoffe, ihr kommt auch zum zweiten Teil, weil im Hauptraum passieren auch nochmal schöne Dinge.
Ja, bis jetzt war es ja nur die Einleitung, ne?
Bislang waren es ja nur ein paar gruselige Mannequins auf dem Weg dorthin.
Deshalb, ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr kommt nächste Woche wieder. Aber vor allem hoffen wir, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.